Sie kritisieren ganz am Schluss in Ihrem Blog-Eintrag den Gesetzentwurf in seiner derzeitigen Fassung, dass ja so einen zensurähnlichen Effekt haben könnte. Warum kommen Sie auf diesen Gedanken?
Naja, also dieses Gesetz schafft natürlich für große Anbieter wie Facebook, Twitter, YouTube letztlich einen Löschanreiz, würde ich es jetzt mal nennen. Denn wenn Facebook strafbare oder rechtswidrige Inhalte im Sinne dieses Gesetzes nicht löscht, dann droht Bußgeld. Andersrum betrachtet ist es aber so, wenn Facebook rechtmäßige Inhalte oder vielleicht zweifelhafte Inhalte, die sich aber dann doch als rechtmäßig herausstellen, löscht, dann bleibt das sanktionslos. Von daher ist natürlich aus Sicht von Facebook, denke ich, der Weg des geringsten Widerstandes der, im Zweifel zu löschen. Und das kann dazu führen, dass auch in größerem Umfang Inhalte, die man eigentlich als rechtmäßig oder als nicht strafbar qualifizieren muss, gelöscht werden, aus dem Netz verschwinden. Das ist natürlich jetzt betrachtet im Sinne der Informationsfreiheit der Nutzer kein guter oder erstrebenswerter Effekt.
Sie sind auch der Meinung, dass die Auswahl, was als rechtswidrige Inhalte definiert wird und die Betreiber entfernen müssten, etwas beliebig und wenig durchdacht wirkt. Also was fehlt da für Ihre Einschätzung? Was ist da so ein bisschen wenig durchdacht?
Naja, also als ich den ersten Blick auf dieses Gesetz geworfen habe, habe ich mir gedacht, aha, die haben da alle rechtswidrigen Inhalte erfasst. Wenn man dann aber genauer reinschaut, gelten als rechtswidrige Inhalte nur Verstöße gegen bestimmte Strafvorschriften, bestimmte Vorschriften des Strafgesetzbuches, die dort abschließend aufgezählt sind. Und ich finde es letztlich ein bisschen beliebig, weil die Aufzählung einfach unvollständig ist. Also ich habe in meinem Blog geschrieben, die Verunglimpfung des Bundespräsidenten ist enthalten, aber die Verletzung des persönlichen Lebens- und Geheimnisbereichs von Menschen, die fehlt beispielsweise. Man kann sich jetzt natürlich auch die Frage stellen, warum sind da jetzt schwerwiegende Straftaten wie die Verbreitung kinderpornografischer Inhalte eigentlich nicht erfasst? Wahrscheinlich, weil das Ziel oder die Zielsetzung tatsächlich so ein bisschen dieser Hate Speech Ansatz war, aber so, wenn man darauf abstellt, was ist jetzt eine sehr schwerwiegende Rechtsverletzung und was ist eine weniger schwerwiegende Rechtsverletzung, erscheint mir die Gewichtung, die das Ministerium in diesem Referentenentwurf da vorgenommen hat, nicht besonders stimmig.
Es wirkt ja auch so ein bisschen so, als würden genau die Lücken geschlossen, also es würden sie versuchen, die Lücken zu schließen zwischen den eigenen Regeln, die Netzwerke haben und, also weil sie ja natürlich schwerwiegende hetzerische Dinge eigentlich entfernen, schon von alleine, was jetzt nicht immer halt funktioniert. Und sozusagen das, was halt sozusagen vom Bund jetzt aufgedrängt wird, ihr sollt das, aber ihr sollt noch mehr machen. Gerade dieses Hate Speech, Sie haben das auch im Blog geschrieben, das ist ja etwas, was halt nicht gesetzlich festgelegt ist. Ja, was ist diese Hasskultur, die irgendwie so eigentlich zu diesem ganzen, zu diesem Gesetz auch geführt hat. Wie kann denn so etwas helfen? Im Endeffekt kann man dann halt sagen, okay, hier wird halt jemand verunglimpft und dann müssen wir es löschen. Aber das ist ja auch eine ganz schwierige juristische Einschätzung. Da muss man ja auch sehr für geschult sein. Also
ja, das ist eine sehr schwierige juristische Einschätzung. Und selbst wenn man unterstellt, dass Facebook da Juristen ransetzt, die da ausreichend Ahnung haben, ist es im Einzelfall trotzdem sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Es ist im Netz jetzt auch als Beispiel häufig mal dieser Fall Böhmermann diskutiert worden. Und ich glaube, das Beispiel illustriert es ganz gut. Denn da haben wir einerseits bei diesem Böhmermann-Gedicht eine Staatsanwaltschaft, die das Strafverfahren eingestellt hat, weil sie gesagt hat, hier ist kein strafbares Verhalten gegeben, während ein Zivilgericht, das Landgericht Hamburg, Herrn Böhmermann zur Unterlassung verurteilt hat. Und auch unter Juristen wird dieser, gerade speziell dieser Fall, sehr, sehr kontrovers diskutiert und unterschiedlich beurteilt. Und da kann man nicht sagen, es gibt hier ein richtig oder falsch. Das ist einfach so ein Grenzfall, den man möglicherweise auch unterschiedlich einschätzen kann und bei dem sich auch die Justiz im Grunde schwer tut. Also die Fälle gibt es natürlich schon. Es gibt natürlich andererseits auch aus meiner Sicht klar gelagerte Fälle, wo man immer noch Fehler machen kann, wenn man kein ausreichend geschultes Personal hat, klar.
Das ist ja so ein perfektes Beispiel dafür, dass es verschiedene Rechtsprechung gibt und dass beide auf keinen Fall in 24 Stunden bis 7 Tage stattgefunden haben, diese Rechtsprechung. Das heißt, wer entscheidet, ob das dann in dem Fall wirklich rechtswidrig war? Das kann man ja auch, diese Fristen wurden ja auch teilweise für gut befunden, weil endlich mal sozusagen Druck ist, und teilweise sagen sie, wer soll denn in 24 Stunden oder in bis 7 Tage das wirklich entscheiden können.
Ja. Ja, eben, das ist ja das Problem mit dieser offensichtlichen Rechtsverletzung. Das kennen wir aus anderen Bereichen ja auch. Also selbst Gerichte sind sich bei der Einschätzung, was eine offensichtliche Rechtsverletzung und was keine Rechtsverletzung ist, häufig nicht einig. Auch das ist meines Erachtens schwierig. Sie werden im Fall Böhmermann sicherlich Leute finden, die sagen, es ist ja völlig klar, das ist eine offensichtliche Rechtsverletzung. Andere sagen, nee, das ist von Artikel 5 Meinungsfreiheit, Satirefreiheit, Kunstfreiheit gedeckt. Also das ist nicht besonders trivial und nicht besonders eindeutig, die Lösung solcher Grenzfälle.
Plus, dass dieser Fall auch noch dazu führt, dass wahrscheinlich die Majestätsbeleidigung deswegen aus dem Grundgesetz rausgenommen wird, was sehr interessant ist, weil es ja offensichtlich eine veraltete Art von Schutz ist, sozusagen von einem Majestätsschutz ist. Also das ist ja, es hat ja sozusagen zu einer Rechtsänderung auch noch mitgeführt. Vielleicht nicht der einzige Fall, aber das ist ja auch...
Ja, das war vielleicht ein ganz sinnvoller Nebeneffekt, wo man sich die Frage stellen kann, da gibt es gewisse Strafvorschriften, die man vielleicht nicht mehr braucht. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass dieses Gedicht von Herrn Böhmermann, also unabhängig davon, ob jetzt die Verunglimpfung, Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter, ausländischer Regierungschefs gesondert unter Strafe gestellt werden muss, ändert das natürlich nichts daran, dass das gleichwohl die Person Erdogan in seinen Rechten verletzen kann oder könnte. Also die Frage steht ja weiterhin im Raum, und das ist ja auch die Frage, die juristisch auch bei den Gerichten kontrovers diskutiert wird, und die Sache ist mit Sicherheit auch nicht zu Ende. Ich gehe davon aus, wir werden in dem Fall Böhmermann irgendwann mal eine abschließende endgültige höchstrichterliche Entscheidung haben. Wie die dann aussieht, ist momentan schwer zu prognostizieren.
Was man aber wahrscheinlich prognostizieren kann, ist, dass das Gedicht an sich dann auf keinen Fall komplett aus dem Internet verschwinden wird, selbst wenn es sozusagen als rechtswidrig eingestuft werden würde. Also alleine die Wahrscheinlichkeit, dass es dann überall gelöscht wird, wird halt nicht mehr stattfinden.
Ja, davon gehe ich auch aus, wobei dann solche Portalbetreiber oder Social-Media-Anbieter wie Facebook sicherlich akribisch darauf achten werden, dass das bei ihnen nicht mehr auftaucht, wobei sie völlig recht haben. Natürlich wird das Gedicht weiterhin auf verschiedenen Internetplattformen, auf verschiedenen Webseiten vorhanden sein, zumal wenn es dann irgendwo im Ausland gehostet ist und kein inländischer Anbieter identifizierbar sind, denn wir wissen ja, international gibt es, was diesen Aspekt Meinungsfreiheit, Hate Speech, Persönlichkeitsrechtsverletzung anbelangt, sehr, sehr unterschiedliche Haltungen und Positionen dazu. Also es gibt vieles, was nach unserem Recht als klare Persönlichkeitsrechtsverletzung bewertet würde, was man in den USA ohne weiteres noch als Meinungsfreiheit durchgehen lassen würde. Also die Grenzen sind da einfach auch international völlig uneinheitlich.
Das haben wir ja vor allem ein paar negative Kritikpunkte aufgezählt, die vielleicht noch verbessert oder geändert werden müssten, bis es dann wirklich zum Gesetz kommt. Haben Sie denn auch positive Eindrücke oder gute Ideen in diesem Referentenentwurf gefunden, wo Sie sagen, okay, eigentlich ist das schon mal der richtige Ansatz?
Also was definitiv aus meiner Sicht positiv zu bewerten ist, ist, dass dort geregelt wird, dass große soziale Netzwerke, die quasi keine Niederlassung in Deutschland im Inland haben, einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten benennen müssen, und zwar sowohl gegenüber Behörden, Staatsanwaltschaften einerseits, als auch für zivilgerichtliche Verfahren. Das erachte ich durchaus als einen Fortschritt, denn bislang war häufig das Problem ja das, dass die Rechtsverfolgung gegen Anbieter wie Facebook oder Google relativ schwierig ist, weil sich die natürlich immer darauf zurückziehen, dass sie sagen, wir haben im Grunde ja gar keine inländische Niederlassung, verklagt uns doch bitte entweder an unserem amerikanischen Hauptsitz oder an unserem europäischen, an unserer europäischen Niederlassung, die dann irgendwo in, weiß gar nicht, wie es bei Facebook ist, in Irland oder sonst irgendwo ist. Und das erschwert natürlich die die Rechtsverfolgung schon. Also damit ist eine gewisse Erleichterung der Rechtsverfolgung gegeben. Insgesamt muss man sagen, der Grundansatz dieses Gesetzes ist ja nicht verkehrt. Also es ist ja auch nach geltendem Recht schon so, dass Portalbetreiber, Betreiber von sozialen Netzwerken grundsätzlich verpflichtet sind, erkennbar rechtswidrige Inhalte zu entfernen, wenn sie Kenntnis davon erlangen. Und sage ich mal, das Gesetz oder den Gesetzesentwurf gibt es ja auch nur deshalb, weil große amerikanische Anbieter einfach dieser rechtlichen Verpflichtung, die höchstrichterlich ja geklärt ist in Deutschland und in Europa, nur sehr, sehr unzureichend nachkommen. Also das muss man natürlich schon auch sehen. Möglicherweise schießt das Gesetz auch übers Ziel hinaus. Es ist möglicherweise auch europarechtlich problematisch, aber der Grundansatz ist aus meiner Sicht schon legitim. Also es wäre zu einseitig zu sagen, dieses Gesetz ist eigentlich schon im Ansatz verfehlt und illegitim. Das kann man aus meiner Sicht wohl so nicht sehen.